Danke, Matthias, dass du mich eingeladen hast, dass ich ein Teil sein darf von eurer Predigtserie. Und er hat gesagt, ich darf euch irgendetwas weitergeben, das mir auf dem Herz liegt zum Thema Gebet. Das mache ich gern. Vermutlich habe ich so in einer ähnlichen Zeit gelernt, beten, wie ich gelernt habe, auf meinen Füßen zu stehen und die ersten Schritte zu tun. Meine Mutter mich gelehrt hat, schon 53 Jahre darf ich lernen beten. Und es ist die Frage, kann man beten eigentlich lernen? Ihr versucht es jetzt ein Jahr lang. Abenteuergebet. Die 12 Freunde von Jesus haben ihn gebeten, lehr uns zu beten. Und dann hat Jesus als Antwort ihnen das Unser Vater gelehrt. Ich finde, sie haben es eigentlich relativ einfach gehabt. Sie haben gesehen, wie Jesus Übernatürliches gemacht hat, haben eigentlich gar nicht gross darum bitten müssen. Sie haben Gott, den Vater, erlebt, der durch Jesus sichtbar geworden ist. Ich empfinde, dass wir es ein bisschen schwieriger haben. Und jetzt möchte ich Sie schon zum Anfang der Predigt auch persönlich ansprechen. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich merke so ein bisschen, es ist eine Herausforderung, wenn ich merke, mein Gebet, das verklingt manchmal einfach so. Ich spüre, manchmal weiss ich so wenig von Jesus. Ich spüre nicht, ob sein Gebet, mein Gebet ihn berührt. Kann ich durch mein Beten sein Handeln beeinflussen? Kann ich das wirklich? Ist es nicht fast ein bisschen vermessen, zu erwarten, dass er aufgrund von meinem Gebet seine Pläne ändert? Könnte es sein, dass dir das Beten manchmal schwerfällt? Weil du, wenn du ehrlich bist, gar nicht so recht weisst, ob du eigentlich gehört wirst. Ob deine Bitten gehört werden und ob der himmlische Vater etwas in Bewegung gesetzt, was er nicht gemacht hätte, wenn du ihn nicht gebetet hättest. Könnte es sein, dass dein Beten auch manchmal lahm wird, kraftlos, weil du dich manchmal doch recht allein fühlst. Ihr werdet an der nächsten Sündung jetzt das Unser Vater vertiefen und eine von diesen Bitten im Unser Vater ist, dein Reich komme. Und ich frage ganz direkt, was habt ihr für einen Eindruck? Warum lehrt uns Jesus zu bitten, dein Reich komme? Es ist doch klar, Gott will doch, dass sein Reich kommt. Wieso sollen wir ihn um etwas bitten, was er ja sowieso schon will? Oder dann können wir ja auch anders fragen. Warum baut eigentlich Gott sein Reich nicht ohne uns? Er könnte es doch viel besser. Für was braucht er uns dafür? Und ich möchte euch mit einem Bild antworten. Darf ich mal fragen, wer von euch hat jetzt Kind oder hat können Kind grossziehen? Darf ich mal sehen, so Hand, so ein bisschen. Wow, das sind viele. Also, wie ist das genau, so in dem Moment, wo euer Kleinste oder euer kleinste Mädchen, wo das gelernt hat, laufen? Da sind ihr so, ja komm doch, mach doch jetzt, nein, jetzt gehst du schon wieder um. Ach, einfach, ihr seid mit dem Kind auf gleiche Höhe gegangen. Ihr habt das Kind an der Hand genommen. Ihr seid mit dem Kind einen Weg gegangen. Dann ist es wieder umgekehrt, habt wieder aufgeholfen. Ganz normal, einfach so. Und ihr habt eure Schritte dem kleinen Kind angepasst. Ihr seid so schnell gelaufen mit dem Kleinen, wie es halt noch schon hätte können laufen. Da sind die Eltern manchmal stundenlang mit ihren Kindern am Boden. kriechen mit den Kindern herum. Und heute muss man natürlich vor allem immer mit dem Smartphone dann auch noch schnell ein Film machen. Das gehört dazu, oder? Aber es ist so, man geht auf die Ebene des Kindes. Und ich persönlich glaube, dass sich Gott entschieden hat, obwohl ich selber viel alles schneller, besser und perfekt könnte machen, tue ich mich mit meinen geliebten Geschöpfen zusammen. Und ich gestalte mit dir, mit dir, mit dir zusammen dein Leben. Und darüber hinaus gestalte ich das ganze Weltgeschehen. Aber ich gestalte es mit euch. Und ich glaube, das ist das, was die Bibel uns von vorne bis hinten zeigt. Also, was passiert, wenn wir beten? Die Frage ist, was wird durch unser Beten verändert? Und ich möchte euch mitnehmen wie in ein Geheimnis rein. Die Bibel zeigt uns zwei Seiten. Auf die eine Seite wird Gott beschrieben als der, der sich nicht verändert, der, der unveränderlich der gleiche ist. Und auf die andere Seite zeigt uns die Bibel einen Gott, der seine Pläne ändert. Ein paar Bibelstellen. Malachi 3, Vers 6. Ich, der Herr, wandle mich nicht. Oder Jakobus 1, 17. Alle gute und vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Da wird Gott als der Ewige beschrieben. Auch zum Beispiel im Psalm 102, doch du bleibst für immer und ewig derselbe, deine Jahre haben kein Ende. Das ist die eine Seite. Und jetzt weitet die Bibel unsere Sicht, wie sie es oft macht. Zum Beispiel sehen wir in 1. Mose 6, wo die ersten Menschen einen riesen Turm bauen und wollen gleich gross sein wie Gott, sagt Gott, ist geschrieben dort, es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Oder eine andere Stelle aus 1. Mose 18, einige von euch werden diese Stelle kennen, wo der Abraham mit Gott richtig verhandelt um Sodom und Gomorra. Wenn es 50, 40, 30, 20, 10 Gerechte in dieser Stadt hat, gell, du wirst die Stadt nicht vernichten. Leider hat es nicht so. Oder ein anderes Mal, wo Israel in der Wüste ist und wieder rebelliert, einmal mehr, dann sagt Gott, ich habe erlebt, wie eigenwillig dieses Volk ist, fuhr der Herr fort. Ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Und zu Mose sagt er dann, aber dich will ich zum neuen Volk machen. Und dann entgegnet der Mose, Gott, du verlierst dein Gesicht, wenn du das machst. Dann haltest du dich nicht an dein Versprechen, wo du gegeben hast, dass du das Volk ins Land Kanaan führst. Und im Vers 14 steht dann, da tat es dem Herrn leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. So sehen wir einen Gott, wo sich immer wieder auch erbarmt, wo ganz konkret wird. Im Hosea 11 steht es einmal so schön, wie könnte ich dich Israel im Stich lassen? Schon beim Gedanken daran zerbricht mir das Herz und ich empfinde tiefstes Mitleid mit dir. Irgendwie ist das so geheimnisvoll. Auf der einen Seite ein Gott, der scheinbar distanziert, unveränderlich ist und auf der anderen Seite einen ganz nahen, man könnte fast sagen, menschlichen Gott, der sich anders überlegt. Ich weiss nicht, wie es euch geht mit dem Gegensatz. Der erste christliche Autor, den wir wissen davon, ist der Origenes, der über das nachdenkt, im Jahr 254. Er schreibt, wenn alles nach Gottes Willen geschieht und wenn das, was er will, feststeht und nichts davon verändert werden kann, dann ist Beten vergeblich. Viele sind ihm gefolgt, die haben an die Unveränderlichkeit von Gott geglaubt. Der Calvinist John Edwards kann schreiben, Man denke nicht, dass Gott durch unsere Gebete in seinem Willen oder Handeln bewegt wird. Im Islam haben wir bis heute eine ähnliche Vorstellung von einem Gott, der distanziert ist und alles vorbestimmt hat. Inshallah, hört man dann immer, oder? Es passiert einfach. Eine Spannung. Jesus zeigt uns ein differenziertes Bild. Jesus bringt uns den Vater als liebenden Vater, der für seine Kinder da ist, wo seine Kinder hören. Und trotzdem zeigt uns Jesus auch beim Vater unser, zeigt er uns, dass der Vater schon alles weiss, bevor wir ihn bitten. Denn der Vater weiss, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und dann kommt, darum sollt ihr beten, unser Vater. Okay, dürft ihr gerne mal laut mitdenken. Ich möchte gerne von euch etwas wissen. Wenn Gott schon alles weiss, was wir brauchen, warum lehrt uns denn Jesus zu bitten? Was habt ihr für Eindrücke? Laute Stimme? Habt ihr eine Idee? Wie? Nicht zwei miteinander, sorry, ich verstehe es nicht. Beziehung zu Gott, jawohl. Jemand anders noch? Dass wir dabei sind, mit ihm. Ja, okay. Er will uns reden hören. Aha, unsere Formulierungen, jawohl, okay. Veränderung von was? Ah, okay. Ja, ihr seid auf guten Spuren. Es geht genau in die Richtung, denke ich auch. Also, ich glaube persönlich, dass Gebet keine christliche Pflichtübung ist. Es muss niemand beten. Wirklich nicht. Wenn wir beten, dann nehmen wir Beziehung auf. Das ist das Erste, was gefallen ist. Dann nehmen wir Beziehung auf zu Gott. Wir beginnen uns in die Gemeinschaft mit Gott. Wir beten nicht automatisch und er handelt nicht automatisch. Es sind keine Automatismen, die da laufen. Darum ist es auch keine Pflichtübung. Jesus sagt, wenn ihr auch ums Unser Vater herum, wenn ihr betet, macht nicht viele Worte wie die mich nicht kennen. So ein bisschen abgeklärte Gebete. Nur so eine kleine Nebenbemerkung, unsere Tischgebete sind manchmal ein bisschen gefördert, dass man einfach schnell betet. Aber das hat nicht viel mit dem zu tun, was Jesus unter Beten versteht. Beim Beten begegnen wir dem Vater und er begegnet uns. Gebet ist das tiefste Gespräch, Beziehung und in dieser Beziehung verbinden wir unsere Herzen. Ich bin überzeugt, dass das in der Bibel sehr wohl sichtbar wird, an vielen Orten. Fast alle Schlüsselereignisse im Alten Testament passieren genau so, dass das Volk Israel schreit und Gott gibt eine Antwort. Ein Beispiel aus 2. Mose 2. Die Situation ist die, dass die Zippe von Israel ist auf Ägypten gekommen mit Jakob und so. Und dann sind sie lange da gewesen und Pharaonen haben sie angefangen zu unterdrücken. Und es geschah, Vers 23 folgende, und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten. Und die Söhne Israels seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen. Und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Finde ich so schön. Das ist so schön ausgedrückt. Gott hat sich gekümmert. Gebete sind aufgestiegen. Ihr habt all das gehört, was jetzt hier steht in diesem Text. Sind aufgestiegen. Gott hat es gehört und er hat sich um sie gekümmert. Wenn ich so einen Abschnitt lese, dann merke ich, das freut mich mega. Da ist Gott so einfach nöch und fürsorglich und er ist einfach da. Ich sage euch aber auch ganz ehrlich, dass so ein Abschnitt mich manchmal tief beschäftigt. Da kommen ganz viele Fragen. Warum geht es 400 Jahre, bis die Erlösung passiert? Viele haben in diesen Hunderten von Jahren gebetet, gefleht, geschrien, haben gelitten, sind gestorben und haben nie etwas gesehen von einer Gebetserhörung. Einfach nicht. Und da kommt für mich eine gefährliche Lawine von Fragen in Gang. Ich weiss nicht, ob Sie das auch kennen. Warum lässt mich beten als Gemeinde für den Kranken? Und dann schenkt Gott dem Kranken einfach, dass er gesund wird. Und wir beten für den Kranken, machen genau gleich, investieren alles und die Person stirbt. Ja, was haben wir jetzt falsch oder richtig gemacht? Wie wollen wir das verstehen oder nicht verstehen? Warum kann Gott auf die einen Seite ein Wunder tun? Kurzfristig, vielleicht hat jemand nur ein paar Mal gesagt, Gott hilf mir. Und bei jemand anderem, der jahrelang um etwas kämpft und ringt, passiert scheinbar nichts. Ich muss Ihnen heute Morgen sagen, ich weiss es nicht, warum. Es wäre vermessen von mir, wenn ich heute Morgen Gott erklären möchte. Ich kann und ich muss das nicht. Ich weiss einfach etwas, was ich in der Bibel immer wieder lese und was mich immer wieder auch ermutigt. Gott lässt sich durch unsere Gebete erweichen. Er hört, was wir ihm sagen. Und Jesus kann nach dem Unser Vater, dann ein paar Vers weiter, Matthäus 7,7, kann er sagen, bittet, so wird euch gegeben. Ganz einfach. Bittet, so wird euch gegeben. Gott lässt sich auf uns ein, obwohl er das nicht müsste. Er könnte ohne uns, aber er will mit uns. Und ich möchte euch jetzt gerne ein paar Gedanken von bekannten Persönlichkeiten weitergeben zu dem Thema. Ich werde nachher noch persönlich etwas von mir sagen und am Schluss hören wir dann noch eine Geschichte von einer Frau. Der C.S. Lewis. Er war fasziniert vom Gebet. Und hat immer den Eindruck gehabt, der allmächtige Gott, wie kann das passieren, als er unsere Gebete gehört, wo sein Bruder im Krieg war, im japanischen Angriff auf Shanghai, hat er sich überlegt, wie kann ich nur für so um Bewahrung für meinen Bruder beten? Kann ich das überhaupt? Ist das möglich in einem Kriegsfall? Er widmet dem Thema mehrere Schriften. Und in einem von seinen Briefen schreibt ihm ein Skeptiker zurück, ich habe euch das hier auf der Folie. Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass Gott die wenig sachkundigen Ratschläge von uns Menschen braucht, wie er diese Welt am besten regieren soll. Wenn er allmächtig ist, wie du das behauptest, weiß er dann nicht schon längst, was das Beste ist? Und wenn er gut ist, wird er dieses Beste dann nicht so oder so tun, egal ob wir beten oder nicht? Keine einfache Frage. Am Louis seine Antwort war, mein lieber Freund, man könnte das Argument für alle Sachen brauchen. Warum waschen wir unsere Hände? Wenn Gott will, dass wir saubere Hände haben, dann könnt ihr uns doch immer saubere Hände machen. Müsste ich meine Hände doch nicht waschen. Für den Louis, er schreibt das so, ist unsere menschliche Geschichte tatsächlich von Gott geschrieben, aber gewisse Einzelheiten werden von den Darstellern selber improvisiert. Finde ich schön gesagt. Es mag ein Geheimnis sein, warum er es uns Menschen überhaupt erlaubt, reale Ereignisse zu verursachen, aber dass wir dies durch das Gebet tun können, ist sicher nicht merkwürdiger als irgendetwas anderes. Er schreibt weiter, es scheint, dass Gott nichts selber tut, dass er auch seine Geschöpfe tun lassen kann. Er befiehlt uns, langsam und mit vielen Fehlern das zu tun, was er selber in einem Augenblick perfekt tun könnte. Er lässt es zu, dass wir die Aufträge, die er uns gibt, vernachlässigen und dass wir versagen. Und er braucht uns gleich. Indem Gott auf unser Gebet hört und nicht einfach alles selber macht, entscheidet er sich einmal mehr für uns unvollkommene Menschen. So gut. Der Blaise Pascal. Er sagt, Gott hat sich entschieden, einen anderen Regierungsstil zu leben. Er sagt, Gott regiert über Freundschaft mit dem Menschen. Er ist ja Mathematiker. Und er hat einmal gesagt, es gibt so etwas wie eine Gleichung. Gott gibt uns wie eine Würde, dass wir etwas verursachen können. Gott hat die Welt geschaffen und hat uns jetzt gesagt, hey, ihr könnt die Welt beeinflussen. Ihr könnt Bäume fällen, Häuser bauen, Flüsse stauen, um Trinkwasser oder Elektrizität zu gewinnen. Wir bauen heute Smartphones und alles gescheiden, um miteinander zu kommunizieren. Gott hat dem Menschen so viel Freiheit gegeben. So viel Freiheit, dass wir einander sogar unterdrücken können, fertig machen gegenseitig, gegen den Schöpfer rebellieren, seinen Sohn können töten. Gott gibt uns eine Würde, etwas zu verursachen. Auch wenn wir oft die Würde missbrauchen. Auch ein spannender Gedanke. Der letzte, Karl Barth von diesen drei, er sagt, die Allmacht von Gott und dass er sich durch unser Gebet bewegen lässt, ist kein Gegensatz. Gott ist nicht taub, er hört uns, ja mehr noch, er handelt. Er handelt nicht auf die gleiche Weise, ob wir beten oder nicht. Das Gebet übt einen Einfluss auf Gottes Handeln, ja, auf seine Existenz aus. Das ist es, was mit dem Wort erhören gemeint ist. Nach diesen bekannten Persönlichkeiten möchte ich Ihnen einfach auch kurz von mir sagen, was mir das Gebet bedeutet, habe ich Rebecca ja versprochen. Ich fühle mich oft wie das kleine Mädchen, wo wir hier haben. Eigentlich bin ich an der Hand vom Vater. Er lehrt mich laufen. Aber schaut mal, wie das schaut, das Kind. Ich bin so oft so. Ich sehe die Hindernisse. Ich sehe das, was ich nicht kann. Denke ich über den nächsten Teppichfall, gehe ich sicher. Beim Lehrlaufen. Statt entspannt seine Hände zu heben, schaue ich verkrampft auf den Boden und versuche selber gross zu sein und selber zu laufen und selber. Gebet bedeutet für mich darum, dass ich mich entschliesse, daran zu glauben, dass er kann. Gebet bedeutet mich, dass ich mich entschliesse, dass er kann. Trotz meinem Zweifeln, trotz meinem Nichtverstehen, trotz meinem Nichtglauben, Gebet bedeutet für mich, dass ich mich entschliesse, zuallererst mit Jesus zusammen zu sein. Ich weiß, dass er alles weiß. Ich weiß das. Aber es ist mehr. Auch wenn ich weiß, dass er alles weiß, will ich mit ihm zusammen sein. Wenn ich Jesus eine Schuld bekenne, irgendetwas, was schief gelaufen ist, was ich falsch gemacht habe, dann sage ich ihm etwas, was er schon längstens weiß. Aber ich verbinde mein Herz mit seinem Herz. Ich öffne, das ist vorher auch gesagt worden von jemandem, ich öffne mein Herz. Irgendwie bringe ich Jesus und mich zusammen. Das geht auch in unserer Ehebeziehung so. Wenn ich zu einem Fehler stehe, dann weiss ja Bea, dass ich den Fehler gemacht habe. Aber wenn ich dazu stehe und sage, was ich wirklich empfinde, dann spürt sie mich, merkt mein Herz. Ich bringe mein Herz und mein demütig gewordenes Ich bringe ich zu Jesus oder auch zu Bea. Gebet bedeutet für mich auch, ich entschließe mich, dass ich vieles, was ich nicht verstehe, dass vieles, was ich nicht erklären kann, Gottes Handeln überlasse. Er macht es irgendwie, keine Ahnung wie. Ich werde vieles nicht begreifen. Ich merke, je älter ich werde, umso mehr merke ich, ich werde vieles nicht begreifen. Zum Beispiel kann ich nicht begreifen, wie die Erweckung entstanden ist im 19., späten 19. Jahrhundert, wo auch Kishona daraus entstanden ist. Viele sagen, das war eine Gebetsbewegung. Keine Ahnung, wieso es hier so etwas entstanden ist und heute nicht. Ich werde wahrscheinlich nie erklären können, warum in der Schweiz im Zweiten Weltkrieg bewahrt geblieben worden sind. Meine Mutter hat uns immer wieder gesagt, als Kind, das ist, weil ganz viele Leute gebetet haben. Ich kann nicht erklären, wie Gott handelt. Aber ich darf mit einer grossen Liebe und mit grossen Sorgen zu Gott gehen und mich ihm anvertrauen. Und dabei begebe ich mich in eine Abhängigkeit. Ich bringe meine Bitte vor. Und ich bin nicht für das verantwortlich, wie meine Gebete beantwortet werden. Ich sage das nochmal. Ich bin nicht für das verantwortlich, wie meine Gebete beantwortet werden. Viele Christen haben das Gefühl, ich habe zu wenig geglaubt. Wenn ist denn wenig und wenn ist denn viel? Ich merke immer wieder, wenn es mir gelingt, in einer Herzenszeit mich mit Jesus zu verbinden, dann sehe ich die Welt oder auch meinen eingeschränkten Horizont mit völlig neuen Augen. Er öffnet mir wie meine Augen. Und ich merke, wenn ich Gott kann, mich selber ganz schenken. Gott kommt mich wie ganz über. Ich gebe mich ihm ganz. Das bedeutet mir das Gebet. Und das Fazit ist so ein bisschen, Gott wartet darauf, dass wir ihn bitten. Auf eine geheimnisvolle Art, wie wir nicht verstehen, macht er sein Handeln von unserem Gebet abhängig. Und ich frage euch, kommt das Reich Gottes längsamer? Passiert der Wille Gottes längsamer auf dieser Welt? Oder vielleicht sogar gar nicht? Ja, es ist so. Ähnlich wie es Mami mit dem Kleinen am Boden versucht, den ersten Schritt zu gehen. Sie investiert sich ganz in ihren Kleinen. Investiert sich Gott ganz in uns. Gott will sich nicht selber verwirklichen, sondern er will uns fördern, er will uns zurüsten, er will uns Schritt beibringen. Gott investiert sich in dich, nicht in sich. Und darum liebt er so, wenn du mit ihm redest, wenn du dich ihm anvertraust, wenn du ihn suchst. Jetzt hören wir eine Geschichte von der Helen Roosevelt. Sie ist eine Missionarin, die in Afrika, im Kongo, lange Jahre geschafft hat. Sie ist eine Ärztin, die ihr ganzes Leben eigentlich im Kongo verbracht hat. Sie hat so viel erlebt, das könnt ihr auch auf dem Internet nachlesen, sie ist eine bekannte Frau. Und sie hat als Profimissionarin in einer Situation wieder lernen müssen. Aha. Gebet funktioniert so. Bea, liest uns die Geschichte. Das Mikrofon ist bei Rebecca.
eines Abends half ich einer Mutter in der Entbindungsstation. Trotz allen Anstrengungen starb sie uns und hinterließ ein winziges, frühgeborenes Baby sowie ein weinendes, zweijähriges Mädchen. Das würde schwer werden, das kleine Frühchen am Leben zu erhalten. Denn wir hatten keinen Strom und keinen Inkubator und nachts war es oft sehr kalt, obwohl wir am Äquator lebten. Eine Praktikantin ging und holte eine Wärmeflasche, die das Baby wärmen sollte. Doch wenig später kam sie zurück und sagte mir verzweifelt, dass die Gummiflasche geplatzt sei. Es war unsere letzte gewesen. Na gut, sagte ich, halte ich das Baby so nahe am Feuer wie möglich und passe auf Zugluft auf. Am folgenden Tag hatte ich eine Gebetsstunde mit weisen Kindern. Dort erzählte ich ihnen von dem neugeborenen Baby, der zweijährigen Waise und auch von der kaputten Wärmflasche. Während der Gebetszeit betete Ruth, eine Zehnjährige, mit der typischen, schonungslosen Direktheit afrikanischer Kinder. Bitte Gott, schick uns eine Wärmflasche. Morgen ist es zu spät, Gott, denn dann wird das Baby tot sein. Also schick sie bitte heute Nachmittag. Ich holte innerlich Luft wegen der Unverblümtheit dieses Gebets und dann hörte ich sie weiter beten. Und wenn du gerade schon dabei bist, würdest du bitte auch eine Puppe für das kleine Mädchen schicken, sodass sie merkt, dass du sie wirklich, wirklich lieb hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte nicht glauben, dass Gott das tun würde. Oh ja, Gott kann alles, ich wusste das, theoretisch. Es steht ja auch in der Bibel. Aber es gibt auch Grenzen, nicht wahr? Immerhin hatte ich seit 4 Jahren kein einziges Paket aus meinem Heimatland bekommen. Und wenn schon jemand ein Paket schickt, warum würde er dann ausgerechnet eine Wärmeflasche ins tropische Afrika schicken? Am späteren Nachmittag erreichte mich die Nachricht, dass ein Auto gekommen sei. Als ich zu meiner Wohnung kam, war es allerdings schon wieder weg, aber dort lag ein großes Paket auf der Veranda. Ich spürte, wie mir die Tränen kamen und rief die Waisenkinder, damit wir es gemeinsam aufmachen konnten. Neben den Kleidungsstücken, Verbandsmaterial und Rosinen kam doch tatsächlich eine, ich konnte es kaum fassen, Wärmflasche aus Gummi, ganz neu. Ich weinte. Ich hatte nichts gewagt, Gott darum zu bitten. Aber die kleine Ruth, sie war in der ersten Reihe gesessen, rannte nach vorn und schrie, wenn Gott die Wärmeflasche geschickt hat, dann hat er sicherlich auch die Puppe mitgeschickt. Sie wühlte sich in dem Paket ganz nach unten durch und fand tatsächlich eine wunderschöne kleine Puppe. Ihre Augen glänzten. Sie hatte nie daran gezweifelt. Sie schaute auf und sagte, können wir jetzt dem kleinen Mädchen gehen und ihr die Puppe geben, damit sie weiß, dass Jesus sie wirklich, wirklich lieb hat? Das Paket war 5 Monate unterwegs gewesen. Es war von einer früheren Sonntagsschulklasse gepackt worden und die Sonntagsschullehrerin war Gott sogar gehorsam gewesen, eine Wärmflasche an den Äquator zu schicken. Und eines der Mädchen hat ihr ein Püppchen beigelegt, 5 Monate, bevor ein 10-jähriges afrikanisches Mädchen beten würde, Gott, heute Nachmittag brauchen wir sie. Wirklich, es stimmt, was in Gottes Wort steht. Bevor sie rufen, werde ich dich antworten.
Ich möchte gerne beten. Jesus, danke vielmals, dass du uns so ernst nimmst, dass du uns so gern hast, dass du uns erklärst und lehrst, wie wir beten sollen. Danke für Krishona, Sion, für die Seetalkirche, wo sich ein ganzes Jahr Zeit nehmen will, zum Lehren beten. Und ich habe ganz fest auf dem Herz, dass du da drin kommst, dass du das brauchst und bevollmächtigst und dass du von oben her neue Glauben wächst, dass wir wie die 10-jährige Ruth sein können, die so unmöglich glaubt und gleich so voll Vertrauen ist, dass du kannst, auch wenn ich es nicht erklären kann. Jesus, ich merke, wie wir als eben nicht mehr 10-jährige oft mein Verstand im Weg steht. Wenn ich oft dich erklären oder verstehe, warum machst du es eins so und eins anders? Ich bitte, dass du mich da drin nie einfach auch wieder in ein kindliches Vertrauen führst, dass ich selber lernen kann, mich dir ganz anzuvertrauen, loszulassen, wie die 10-jährige Ruth das gemacht hat. Ich bitte um Vergebung, wo wir einfach wie bei uns selber stehen geblieben sind, gemerkt haben, das kann ja gar nicht sein. Ich bitte, dass du uns über uns selber ausführst, wieder an dein Herz. Möchtest du alles nachdenken, alles beten, alles fragen, segnen, jetzt auch in diesem Jahr, Herr? Möchte ich für das bitten. Brauchst du all die Botschaften, die Pastoren werden halten, brauchst du den Lobpreis, brauchst du die Kampagne der Kleingruppe? Ich denke, dass in den Gesprächen in der Kleingruppe viel Tiefgang und Veränderung passieren darf, wo die Beziehung und die Freundschaft zu dir gestärkt werden darf. Das kannst du schenken. Danke viel, viel mal. Segne du die Gemeinde, Herr. Amen.